durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinden in Ephesus und Umgebung sehr konkrete Dinge. Die dortigen Christen sollen sich einlassen auf die Liebe Gottes, die in Christus offenbar gemacht wurde. Das hat auch Konsequenzen für das Leben im Alltag, ja, selbst für das Leben in den einzelnen Familien. Paulus greift im 6. Kapitel des Epheserbriefes zu einem erstaunlichen Bild. Er vergleicht die christliche Gemeinde bzw. die einzelnen Christen mit Soldaten oder Kämpfern. Gott stellt ihnen eine geistliche Waffenrüstung zur Verfügung, mit denen sie den geistlichen Kampf gegen das Böse und gegen den Bösen, nämlich den Teufel, aufnehmen sollen. In Kapitel 5 des Epheserbriefes hat Paulus die christliche Gemeinde mit einer Braut verglichen. Mit einer Braut, die sich auf die Begegnung mit Jesus Christus, ihrem Bräutigam, vorbereitet. Sie hat nur noch ihren Bräutigam im Sinn. Keinen Gedanken verschwendet sie daran, ob sie nicht vielleicht doch mit einem anderen eine Beziehung eingehen sollte. Ihr ganzes Fühlen, Denken und Handeln ist nur noch auf den einen ausgerichtet. Im nun vor uns liegenden Kapitel 6 wird die christliche Gemeinde von Paulus dazu aufgefordert, ein guter Kämpfer Jesu Christi zu sein. Ich bin mir dessen bewusst, dass ein Freund von mir, der immer zu einem Scherz aufgelegt ist, an dieser Stelle sagen würde, das sei ja zu erwarten gewesen, dass erst von einer Braut und dann von einem Kämpfer die Rede sei. Denn nachdem ein Paar geheiratet hat, beginnt schließlich der Krieg. Aber Spaß beiseite, in der Zukunft wird das Verhältnis zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde so eng und so liebevoll sein, dass es dem Verhältnis eines Bräutigams zu seiner geliebten Braut gleichkommt. Jetzt allerdings ist das Zeitalter der Hingabe, auch des Kampfes gegen das Böse. Und die christliche Gemeinde soll alles daran setzen, dass die Botschaft von Jesus Christus möglichst viele Menschen erreicht. Die christliche Gemeinde soll also ein guter Kämpfer Jesu Christi sein. In Ephesus stand damals der große Tempel der Diana, eines der 7 Weltwunder der Antike. Es stand für all das, was heidnisch und ungläubig war. Ja, er stand für das, was grob unsittlich war, für Unzucht. Es war also höchste Zeit für die Christen in Ephesus zu erkennen, dass sie einen Gegner hatten. Nicht nur für die Christen in Ephesus gab es einen solchen Feind, sondern auch wir haben heute einen. Unser Feind ist nicht die Verehrung der Diana in jenem Tempel, sondern ich denke, wir haben etwas unendlich Schlimmeres als das. Uns begegnet Unmoral und Heidentum nicht nur im Namen der Religion allgemein, sondern tatsächlich im Namen eines Christentums, das ganz und gar nicht christlich ist. Der erste Teil des 6. Kapitels beginnt mit Anweisungen an Kinder, Eltern, Diener und Meister. Das mag irgendwie befremdlich erscheinen, weil Paulus doch eigentlich über die geistliche Waffenrüstung Gottes sprechen möchte und davon, dass die Christen ähnlich einem Soldaten einen geistlichen Kampf zu kämpfen haben. Allerdings, die Vorbereitung von Kämpfern und Soldaten startet nicht in Ausbildungslagern, sondern sie beginnt schon in der Kindheit zu Hause. Im Zweiten Weltkrieg wurde von manchen amerikanischen Soldaten hartnäckig behauptet, dass es bei der Marine zunächst Schiffe aus Holz und Männer aus Stahl gegeben habe. Doch mit der Zeit habe sich das geändert. Nun würden die Schiffe aus Stahl gebaut und die Männer, naja, das seien nur noch hölzerne Puppen in einer schicken Uniform. Ob das jemals so gewesen ist, daran habe ich meine Zweifel, aber etwas anderes hat mich viel mehr schockiert. Viele junge Leute können aus verschiedenen Gründen den Wehrdienst nicht antreten, weil sie untauglich sind. Die einen haben gesundheitliche Probleme, andere leiden unter Persönlichkeitsstörungen, sind süchtig oder sind schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Und selbst manche von denen, die zum Wehrdienst zugelassen werden, kommen mit der Ausbildung nur schwer zurecht, weil sie grundlegende Dinge zu Hause niemals gelernt haben. Da werden die jungen Leute in eine Uniform gesteckt, die sie gewissermaßen nicht ausfüllen können. Es fehlt ihnen an Disziplin, an Durchhaltevermögen und an Verantwortungsbewusstsein. Eine ganz ähnliche Art von Versagen wird auch von manchen Missionsgesellschaften beklagt. Eine Umfrage unter Studenten hat gezeigt, dass sich viele von denen, die Theologie studieren oder eine Bibelschule besuchen, nicht vorstellen können, in die Mission zu gehen. Und eine erschreckende Zahl von denen, die es tun, kehren schon nach dem ersten Einsatz als dienstunfähig zurück. Training ist wichtig für Soldaten und für Missionare, damit sie kämpfen und den Feind besiegen können. Für Missionare und die christliche Gemeinde überhaupt gilt jedoch, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. So drückt es der Apostel Paulus in Vers 12 aus. Mit anderen Worten, es handelt sich um einen geistlichen Kampf gegen den Teufel und gegen andere widergöttliche Mächte. Nun möchte ich behaupten, die Ausbildung eines Soldaten beginnt bereits zu Hause in der Kindheit. Nicht in der Gemeinde oder in der Sonntagsschule, sondern zu Hause. Jedes Kind, das nicht dort schon die ersten Lektionen bekommt, hat gewissermaßen ein Handicap. Eines der großen Probleme unter jungen Menschen besteht meiner Meinung nach darin, dass heute in vielen Elternhäusern zu wenig Wert darauf gelegt wird, den Kindern grundlegende Werte mit auf den Weg zu geben und sie darin entsprechend zu trainieren. Dadurch fällt es ihnen später schwer, sich in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf und schließlich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Wenden wir uns nun unserem Bibeltext zu. Was schreibt der Apostel Paulus über das Training zu Hause, das Kinder und Jugendliche fit machen soll für das spätere Leben? Im ersten Vers von Kapitel 6 lesen wir, »Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht.« Das ist Recht, weil es nach Gottes Willen ist. Es ist genau genommen mehr als Recht, es ist gerecht. Es ist etwas Gerechtes, das zu tun, weil es nach Gottes Art ist. Die erste Lektion, die ein Soldat lernen muss, ist Gehorsam gegenüber den Autoritäten. Er muss Befehle befolgen. Diese Grundausbildung wird zu Hause gelernt. Nachdem später auch der Soldat zu gehorchen gelernt hat, ist er in der Lage, in den Rang eines Offiziers befördert zu werden, wo er anderen Befehle gibt. Das Wissen, wie man Befehle zu geben hat, hängt davon ab, wie der Soldat selbst gelernt hat, zu gehorchen. Diese Grundausbildung findet statt in der häuslichen Umgebung, also in der Eltern-Kind-Beziehung, und dann in der zwischen Lehrmeister und Bediensteten. Deshalb behaupte ich, viele Siege des christlichen Lebens werden in der Familie und im Berufsleben gewonnen. Sie werden sich vielleicht an das erinnern, was im Lukas-Evangelium über Jesus berichtet wird, als er 12 Jahre alt war. In Jerusalem zog es ihn in den Tempel, also in das Haus seines himmlischen Vaters. Und dennoch kehrte er mit Maria und Josef nach Nazareth zurück und war ihnen untertan, wie es wörtlich im Bibeltext heißt. In Bezug auf unseren Bibeltext aus dem Epheserbrief gibt es zwei wesentliche Faktoren zu berücksichtigen. Erstens muss angenommen werden, dass Paulus hier von einer christlichen Familie oder Hausgemeinschaft spricht, wie er sie in Kapitel 5 mit Blick auf die Beziehung von Mann und Frau in der Ehe dargelegt hat. Der Gehorsam der Kinder zu den Eltern ist demnach eingeschränkt auf jenen Kreis, der im Herrn ist, wie Paulus es nennt. Anders ausgedrückt, christliche Eltern haben das Privileg, ihre Kinder in Anspruch zu nehmen für den Herrn. Ich denke, wir alle sollten das tun. Selbst dort, wo nur ein Elternteil sich zu Christus bekennt, selbst dort kann er gegenüber seinen Kindern Forderungen stellen für Gott. Paulus schreibt einmal an die Gemeinde in Korinth, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Das bedeutet natürlich nicht, dass das Kind ein Christ ist, nur weil es einen Christen als Elternteil hat. Es bedeutet, dass die Eltern ein Recht haben, es Gott in Liebe anzubefehlen. Beachten Sie bitte, dass es in Vers 1 ausdrücklich heißt, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Ich habe große Sympathie für ein Kind, das den Herrn annimmt und einen nicht geretteten Vater oder eine solche Mutter hat. Es gibt Zeiten, in denen ein solches Kind Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Ein zweites gilt es zu beachten. Das Wort für gehorchen unterscheidet sich hier von dem Wort, das im vorigen Kapitel in Vers 22 gebraucht wurde. Da hieß es, die Frau soll sich unterordnen. Doch die Ehefrau nimmt einen Platz der Gleichheit mit dem Mann ein und Unterordnung ist lediglich eine Frage des Hauptseins. Hier dagegen hat das Kind zu gehorchen, wie es einem Diener obliegt, zu gehorchen. Es wird dasselbe Wort verwendet wie in Vers 5, wo von den Sklaven oder Knechten die Rede ist. Ungehorsam gegenüber den Eltern ist die allerletzte und niederste Form der Gesetzlosigkeit, die auf dieser Erde vorkommt. Paulus schreibt einem Mitarbeiter davon an anderer Stelle. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos sein. Ungehorsam gegenüber den Eltern ist eines der Merkmale der letzten Tage. Heute ist von erschreckend vielen Fällen zu hören, wo Kinder die elterliche Autorität ablehnen. Dies ist kennzeichnend für die Zeit, in der wir leben. Natürlich wird es eine Zeit im Leben eines jungen Mannes geben, wenn er zu rebellieren beginnt gegen seine Eltern. Dann wird es Zeit für ihn auszuziehen, später auch zu heiraten und eine eigene Familie zu gründen. Gott hat ihm eine Natur gegeben, die dagegen rebelliert, ein Muttersöhnchen zu sein und am Rockzipfel seiner Mama zu hängen, für den Rest seines Lebens. Gott will, dass er auf eigenen Füßen steht. Diese Art von Rebellion, dieses Ringen um Unabhängigkeit, ist streng zu unterscheiden vom Ungehorsam. Ich erinnere mich daran, wie ich einmal eine Familie besucht habe. Doch es war kaum möglich, mit dem Vater ein Gespräch zu führen, weil sein kleiner Sohn regelrecht einen Affenzirkus veranstaltet hat. Der Mann selbst war auch ein ziemlicher Spaßmacher, aber wenn Sie mich fragen, sein Söhnchen tanzte ihm auf der Nase herum. Er sagte zu mir, ich kann es einfach nicht hinkriegen, dass das Kind mir gehorcht. Doch überlegen Sie mal, er war das, was man einen Zwei-Zentner-Mann nennt, und sein Sohn brachte vielleicht gerade mal 15 Kilo auf die Waage. Trotzdem behauptete der Vater, dass er mit diesem kleinen Kerlchen nicht fertig wird. Es wäre aber seine Aufgabe gewesen. Denn Gott hat es sich so gedacht, dass ein Vater seinen Sohn gehorsam lehrt in diesem Alter. Wir erreichen nun in unserem Bibeltext die Verse 2 und 3, in denen Paulus aus den 10 Geboten zitiert. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir's wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Wir haben ja gelernt, dass die 10 Gebote für ein Christenleben nicht als bloße Normerfüllung gedacht sind. Aber das bedeutet nicht, dass wir sie brechen sollen. Ein Jugendlicher hat in seinem Elternhaus Vater und Mutter zu ehren. Und wenn wir älter geworden sind, sollen wir es fortsetzen, sie durch unser gelebtes Leben zu ehren. Es ist übrigens interessant, im Neuen Testament werden alle 10 Gebote wiederholt, mit Ausnahme des Gebots über den Sabbat. Vater und Mutter zu ehren bringt eine Verheißung langen Lebens mit sich für diejenigen, die dieses Gebot halten. Und diese Verheißung aus dem Alten Testament wird hier wiederholt. Es ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Die anderen Gebote hatten etwas verheißen bzw. angedroht für den Fall, dass sie nicht eingehalten werden. Aber sie haben nichts dafür versprochen, wenn man sie hält. Simson und Absalom sind hierzu zwei Beispiele aus der Heiligen Schrift. Junge Männer, die dieses Gebot nicht befolgten, und ihr Leben war kurz. Simson, einer der Richter im alten Israel, starb, als er noch ein junger Mann war. Absalom rebellierte gegen seinen Vater David, und auch er fand als junger Mann den Tod. Gehen wir nun weiter in unserem Bibeltext zu Vers 4. Paulus schreibt: Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zucht bedeutet Disziplin und Ermahnung meint Unterweisung. Erzieht sie in der Zucht und Weisung des Herrn. Kein solches Gebot wurde bisher an Eltern durch das Gesetz des alten Bundes herangetragen. Unter der Gnade gibt es immer wieder Aufträge mit gegenseitiger Verantwortung und wechselseitig beeinflussende Aufgaben. Die Eltern haben nicht eine schlechte Stimmung an ihrem Kind abzureagieren oder es in einem Anfall von Wut zu bestrafen. Es ist für Eltern Pflicht, das Kind über die Wahrheiten der Heiligen Schrift aufzuklären und sie dann auch vor dem Kind zu leben. Sie sollen nicht ihre Kinder zum Zorn reizen. Als Christ hat man auch zu Hause wie ein Christ zu leben. Mit dem Ausdruck Väter sind auch die Mütter mit gemeint. Doch die Betonung, glaube ich, ist besonders auf den Vater gerichtet, weil der für die Disziplinierung und Ausbildung des Kindes tatsächlich Verantwortung trägt. Aber dasselbe gilt ja ebenso für die Mutter. Kinder sind also nicht zum Zorn zu reizen. Doch bedeutet das nicht, dass man sie so behandelt, als wären sie eine Kreuzung zwischen einer Orchidee und einem Stück Meißner Porzellan? Ich bin schon dafür, dass die Eltern als Sachverständigenrat für Bildung auf den Ort der Bildung Einfluss nehmen, wann immer es nötig ist. Es gibt da so eine Geschichte von einem Vater, der seinen Sohn übers Knie legen wollte, weil dieser einfach nicht gehorchen wollte. »Mein Sohn«, sagte er, »ob du es mir glaubst oder nicht, mir tut das mehr weh als dir.« Da antwortete der Junge: »Ja, aber nicht an der gleichen Stelle.« Oft schlagen Eltern ihre Kinder aus lauter Wut. Das sollte jedoch nicht geschehen. Und wir dürfen niemals unsere Kinder zum Zorn provozieren. Und das wird unweigerlich passieren, wenn sie merken, dass wir einfach eine miese Laune an ihnen auslassen. Stattdessen sollen sie angeleitet werden zu gehorchen. Ein Kind in einem christlichen Elternhaus sollte vor allem christliche Anweisungen erhalten, so dass es zu einer lebendigen Beziehung zu Christus kommen kann und gestärkt wird, wenn es in Kontakt kommt mit der Welt. Jeder Elternteil sollte das Vorrecht wahrnehmen, sein Kind darin zu führen, Christus als seinen Retter anzunehmen. Meine Frau ist nie meine pastorale Assistentin gewesen. Darauf habe ich bestanden. Ich ließ sie nie den Vorsitz einer Missionsgesellschaft übernehmen oder ein Amt in einer Frauenorganisation. Wenn ich eine Pastorenstelle annahm, sagte ich zu meinem Vorstand: Meine Frau ist meine Frau. Sie ist nicht der Diakon. Ihr Geschäft besteht darin, sich um Haus und Kind zu kümmern. Ich halte das für etwas Wichtiges, denn dadurch hatte meine Frau das Privileg, unsere Tochter im christlichen Glauben zu erziehen. Wobei ich befürchte, dass heute nur wenige Eltern überhaupt noch einen christlichen Glauben haben. Einmal befand ich mich auf einer Reise und meine Frau war zu Besuch bei ihrer Mutter. Unsere Tochter war etwa 7 oder 8 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Sie kam herein und sagte: Mama, ich will Jesus annehmen. Meine Frau hat sie ins Schlafzimmer mitgenommen und ging mit ihr auf die Knie und hatte das Vorrecht, das eigene kleine Mädchen zum Herrn zu führen. Ich hatte immer das Gefühl, dass dies für meine Frau viel wichtiger war, als zu versuchen, selbst eine Tätigkeit in der Gemeinde auszuüben. Leider gibt es Mitarbeiter in der Gemeinde, für die gibt es wirklich nichts Wichtigeres, als ihrer Gemeinde zu dienen. Ihre eigenen Kinder kommen jedoch zu kurz und machen keine intensive Bekanntschaft mit dem christlichen Glauben. Liebe Hörer, ich kann Ihnen nur sagen, Ihre vornehmste Aufgabe als Eltern ist Ihr eigenes Kind. Es wäre besser, Sie konzentrierten sich darauf, anstatt irgendeine andere Aufgabe zu übernehmen und die Erziehung Ihrer Kinder anderen Leuten zu überlassen. Ich weiß, dass mich so eine Aussage nicht beliebt machen wird. Aber meines Erachtens macht das Wort Gottes deutlich, dass Gott in erster Linie uns als Eltern die Verantwortung für unsere eigenen Kinder gibt. Er zieht sie in der Zucht oder in der Disziplin des Herrn, schreibt Paulus. Beachten Sie wieder, dass es die Disziplin des Herrn zu sein hat. Die Disziplin und Anleitung sind anzuwenden im Namen des Herrn. Das ist wichtig. Paulus hat das Thema der Unterordnung zuerst in das Haus getragen, mit der Beziehung von Mann und Frau und dann bezogen auf die Eltern-Kind-Beziehung. In den nächsten Versen trägt er das Thema heraus aus dem Haus auf die Straße, und zwar in die Werkstatt und zu den Handelsmärkten. Dort handelt es sich um eine andere Situation, denn dort gibt es keine Bande der Liebe, wie man sie in einer Familie finden kann. Kinder sollen sich ihren Eltern unterordnen, sprich ihnen gehorsam sein. Doch wie schon erwähnt, Paulus trägt dieses Thema heraus aus dem Haus auf die Straße, in die Werkstatt und zu den Handelsmärkten. Unter welchen Bedingungen dort das Prinzip der Unterordnung gilt, damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge der Sendereihe durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.